Ready, Aufnahme läuft.
Travel Tales, der Reisepodcast von Edelweiss. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Edelweiss Travel Tales. Und heute reisen wir einmal nicht an einen neuen Ort, sondern wir schauen auf unsere dritte Staffel zurück. Und zwar weniger auf die Destination selbst als auf die Frage, wie diese Folgen eigentlich entstanden sind. Und wir werden dabei auch versuchen, so die eine oder andere Frage im Vorbeigehen mit zu beantworten, die ihr uns zwischendurch auch zukommen habt lassen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich meine Kollegin Jana Olsson und mich, Erik Lorenz. Hi Jana.
Hi Erik, genau. Ja, also darum soll es heute gehen, um die Werkstatt hinter unserer Staffel 3, die letzte Staffel.
Und die bisher letzte. Geht natürlich
die
weiter.
Bisher letzte, natürlich.
Macht den Leuten keine Angst.
keine Sorge. Es gibt genug Destinationen, die wir ja hier noch nicht ausführlich besprochen haben. Also es geht auf jeden Fall weiter. So viel können wir ja auch schon mal verraten jetzt vielleicht.
Yes.
Und heute wollen wir euch ein bisschen mitnehmen in die Werkstatt hinter unserer ganzen Produktion. Also das, was ihr am Ende hört, sind ja dann die fertigen Gespräche und die Reportagen. Und was ihr aber währenddessen alles gar nicht mitbekommt, ist natürlich der ganze Weg dahin. Also die Recherche, die Vorgespräche, die Mikrofone, die wir hier quer durch die Welt schicken. Aufnahmen unter schwierigen Bedingungen, spontane Planänderungen.
Also ich glaube, es gibt jedenfalls so einige Anekdoten von hinter den Kulissen, die wir hier breit wälzen können, die uns jetzt hoffentlich gleich wieder in den Sinn kommen werden.
Ja, auf jeden Fall. Denn vor allem auch in dieser Staffel waren wir ja beide wieder unterwegs mit dem Mikro vor Ort. Du warst in Mexiko und ich in Kolumbien. Und also ich für meinen Teil kann zumindest schon mal sagen, dass meine Reise wieder einmal ein wilder Ritt war und einiges passiert ist. Und ich glaube, bei dir war es ähnlich, oder?
Ja, ich hatte wieder ein paar Schwierigkeiten mit der Anreise vor allem, aber ansonsten war es ganz, ganz toll, werde ich gleich von erzählen. Also das alles und noch ein bisschen mehr gibt es jetzt hier in unserer neuen Behind-the-Scenes-Folge und ich würde sagen, los geht's. Was diese Staffel für mich durchaus auch besonders gemacht hat, war, wir hatten zum ersten Mal einige Folgen, in denen nicht nur eine Person einen Ort getragen hat und davon erzählt hat, sondern gleich zwei.
Genau, und das hat die Folgen, finde ich, auch irgendwie ganz schön verändert. Also weil man plötzlich dann aus zwei Perspektiven den Blick auf diese Orte gerichtet hat und man hat zwei verschiedene Stimmen gehört, zwei Biografien, zwei Blickwinkel, also ganz unterschiedliche Arten von einem Ort zu erzählen.
Ja, und auf den ersten Blick wirkt das vielleicht relativ banal. Ja gut, sind es halt zwei Gesprächspartner statt einer. Aber wir haben auch schon in der Vorbereitung festgestellt, wir müssen schon ein bisschen schauen. Mit zwei Protagonisten wird eine Folge nicht automatisch besser, sondern im Zweifel, wenn man es nicht ganz so gut macht, auch einfach unübersichtlicher.
Also da muss man auf jeden Fall genau prüfen, was bringt die zweite Stimme, was die erste noch nicht erzählt hat. Und genau, dann einfach am Ende wirklich schauen, dass sie sich schön ergänzen.
Genau, das war, wie ich finde, ich überlege gerade zum Beispiel in Finnland der Fall, in unserer Finnland-Folge. Da haben wir zum einen mit Jochen Schliemann gesprochen von Reisen, Reisen. Das ist ein Vielreisender, der aus dieser Perspektive eben auch von Finnland uns erzählt hat. Und dann hatten wir zum anderen noch Tessa mit dabei, die vor Ort lebt und dementsprechend also über Dinge ganz selbstverständlich spricht, die für andere schon ein Erlebnis für sich wären. Also Sauna, Eisbaden, Langlauf, Polarlichter, dieser ganze Alltag dort im Winter. Das ist für sie, in Anführungszeichen, normales Leben. Und das finde ich ein schönes Beispiel dafür, wie diese Perspektiven eines Reisenden und einer Einheimischen sich wirklich toll ergänzen können.
Und auch in Mauritius hatten wir ja den Fall, dass wir zwei Protagonistinnen hatten. Die eine, die dort kurzzeitig gelebt hat und die andere, die immer noch vor Ort ist und dorthin ausgewandert ist. Also auch nochmal zwei ganz spannende Erzählungen von demselben Ort.
Bedeutet natürlich für uns ein bisschen mehr Abstimmung vorher, doppelte Technik, die organisiert und verschickt werden muss, Terminfindung und so weiter, doppelte inhaltliche Arbeit, ja. Wir wollen uns ja nicht beschweren, aber das fällt dementsprechend an. Und das ist natürlich etwas, das man im fertigen Podcast hoffentlich und idealerweise nicht merkt. Also wie viel Vorarbeit in diesen Folgen dann auch steckt.
Du sagst es schon, doppelte Technik auch in diesem Fall. Was ihr natürlich nicht mitbekommt, ist zum Beispiel, dass wir uns um die Orga kümmern müssen, also wirklich auch schauen, dass die Mikros alle unsere Gäste erreichen. Und zum Beispiel in Mauritius war das gar nicht so einfach, da ein Mikrofon hinzuschicken. Also
was war da los? Das habe ich gar nicht so mitbekommen.
Genau, das ging wirklich viel hin und her und wir haben dann ein Mikrofon aus Deutschland dorthin gesendet, aber unsere Gästin in diesem Fall hatte gar nicht ihre wirkliche Adresse, das heißt, es musste an eine andere Adresse gehen und so weiter und sie musste es dann dort abholen und zurück ist es dann mit ihren Eltern gekommen, die sie gerade dort besucht hatten und wieder zurück nach Deutschland geflogen sind. Also das Mikro war auf jeden Fall viel unterwegs und es steckt immer sehr viel Organisation dahinter.
Ach, Mikros ist ja sowieso so ein langes Thema bei uns, Jana. Wir machen ja verschiedene Reisepodcasts, unter anderem ja auch Weltwach, und haben über diese Podcasts hinweg ja meist so, naja, irgendwas zwischen 5 und 10 Mikros in aller Welt unterwegs. Manche sind gerade irgendwie bei der Post oder irgendwo im Zoll stecken geblieben, andere lagern bei irgendwelchen früheren Gästen. So war es ja jetzt auch in unserer Edelweiß-Südafrika-Folge. Da konnten wir wunderbarerweise auf ein Mikro zurückgreifen. Das liegt von einem Format, das wir machen seit, ich weiß gar nicht, bestimmt schon 6 Jahren in Südafrika rum. Ja. Bei einem ganz, ganz tollen Autor, Tim Butcher. Das ist ein britischer Journalist, der in Südafrika lebt, hat vor vielen Jahren, so um 2008 rum, ein famoses Buch geschrieben, Blood River, A Journey to Africa's Broken Heart. Da geht es um eine wirklich waghalsige, über 40-tägige Solo-Expedition, die er durchgeführt hat. Durch die Demokratische Republik Kongo vom Krieg zerrüttet, also wirklich eine gefährliche Geschichte, hat uns damals mitreißend davon erzählt und hat er eben noch unser Mikro, wunderbarerweise, und lebte zufälligerweise direkt um die Ecke unseres jetzigen Gastes, konnte es also persönlich vorbeibringen, die beiden haben sich getroffen, kennengelernt, mochten sich, vielleicht bahnt sich da eine neue Freundschaft an, dank Mikro in Südafrika, naja.
Erik, ich würde sagen, wir verbinden nicht nur mit unserem Podcast, sondern auch mit den Mikros und der ganzen Orga around the world.
So ist es, ja.
Genau, und eine der wichtigsten Aufgaben für uns ist ja vor allem auch, die passenden Menschen für unseren Podcast jetzt zu finden.
Ja.
Und das ist ja auch nicht immer so ganz einfach, denn am allerliebsten haben wir natürlich SchweizerInnen vor unserem Mikro oder zumindest deutsch sprechende Menschen, die dann aber auch wirklich in der Zielregion verwurzelt sind. Und da gab es zum Beispiel so eine Geschichte, in Kalabrien war es gar nicht so einfach. Da habe ich mehrere Anfragen rausgeschickt und versucht, Leute für unsere Folge zu begeistern und zu bekommen und einzuladen. Aber das hat sich ein bisschen schwierig gestaltet und die Zeit wurde immer knapper und knapper und knapper. Und dann haben wir tatsächlich noch Julia aus dem Ärmel gezaubert. Julia, die gerade überlegt, dorthin eventuell auszuwandern, noch nicht ganz sicher ist, aber schon
vor Ort
war.
Ja, genau. Ja.
Und eine wahnsinnig spannende Geschichte auch hatte, wie sie überhaupt dort gelandet ist. Und mit ihr habe ich ein Vorgespräch geführt und wir haben uns direkt super verstanden, denn ich bin ja auch vor einiger Zeit nach Portugal gegangen und sie steckte so ein bisschen in einer ähnlichen Situation wie ich. Und genau, also auch auf diesem Wege haben wir uns verbunden.
Ja, sehr, sehr schön. Also da entstehen Verbindungen und auch ansonsten fühlen wir uns, glaube ich, vielen unserer Gäste verbunden, weil wir uns einfach sehr, sehr viel mit ihnen beschäftigen, mit ihrer Arbeit, mit ihrem Reisen, mit ihrem Leben. Und das weckt mitunter auch bei uns wirklich intensive Reiselust. Also geht es mir jedenfalls.
Auf jeden Fall. Also
soll ja auch so sein bei diesem Format. Ist ja nicht das Schlechteste.
Genau. In der Vorbereitung, wenn ich mich dann mit den Orten intensiver beschäftige, aber auch in der Postproduktion später, wenn die Menschen so begeistert von diesen Orten erzählen, dann packt es mich immer und ich sitze hier vor dem Computer und möchte am liebsten direkt wieder selbst aufbrechen.
Und da kommt es uns ja sehr gelegen, dass es auch in dieser Staffel uns wieder möglich war, aufzubrechen. Ganz,
absolut,
ganz toll. Ich hatte die Möglichkeit, mich nach Mexiko zu begeben, Yucatan, die Halbinsel. Und du warst auch unterwegs.
Genau, ich war in Kolumbien unterwegs. Aber erzähl doch erstmal von Mexiko. Du hast ja schon so ein bisschen angeteasert, da gab es wieder ein paar Stolpersteine. Vielleicht magst du davon mal berichten.
Ach, Mexiko. Ich möchte zunächst einmal festhalten, es war wirklich grandios. Ganz, ganz intensiv. Eine Reise und dementsprechend auch eine Folge mit unterschiedlichsten Ebenen und Inhalten. Es ging um die Geschichte der Maya, es ging um Dschungel, es ging um Zenoten, ums Freitauchen, auch um die Kulinarik. Und das alles habe ich vor Ort ja nicht nur dokumentiert, sondern mitunter auch wirklich erlebt und genossen und bin eigentlich immer noch ganz beseelt von dieser Reise. Ja. Naja, aber los ging es ein bisschen holperig, ich habe es schon angedeutet. Wann war denn die Reise? Ich glaube im frühen Februar. Ich bin von New York aus aufgebrochen und da war das Wetter hier so, noch so ein bisschen winterlich wechselhaft, mitunter dann doch auch schon ganz akzeptabel.
So ein bisschen, Erik, so ein bisschen.
Ich hatte es gar nicht mal so auf dem Zettel. Ich dachte eigentlich, wir wären ja aus dem Gröbsten raus, bis ich dann so ein paar Tage vor dem anstehenden Aufbruch doch nochmal zufällig irgendeine Wetter-App gecheckt habe und dann, also wirklich aus schierem Zufall gemerkt habe, Moment mal, die kündigen für den Tag vor meinem Aufbruch einen harten, schlimmen Blizzard an, wie ihn New York seit Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten nicht mehr erlebt hat. Also die haben mir die Leute ganz verrückt gemacht. Ich glaube, ich war der Letzte, der es dann irgendwie auch noch mitbekommen hat hier in New York. Und habe dann also ganz panisch meinen Flug noch umgebucht und eben 2 Tage nach vorne verlegt, in der Befürchtung, dass er ansonsten vielleicht ausfallen könnte, sogar schlimmstenfalls. Mhm. Führte dann dazu, dass zum einen auch die ganze Orga für die Reise, also die Interviewtermine, die Hotels, alles musste irgendwie noch auf den letzten Metern umgeschiftet werden. Ich hatte dann auch nicht so einen gemütlichen Direktflug wie eigentlich geplant, sondern musste auch noch umsteigen. Und also es war alles schon mal ein bisschen schwieriger und unangenehmer. Kann aber sagen, Gott sei Dank hat das so geklappt, denn tatsächlich mein ursprünglicher Flug ist ausgefallen, wie dann zu diesem Zeitpunkt auch alle anderen Flüge, die von New York aus ausgingen. New York versank im Schnee. Der Bürgermeister hat dann ja auch alles stillgelegt. Die Busse sind nicht mehr gefahren. Der Subway-Verkehr wurde eingestellt. Also nichts ging mehr. Ich bin gerade noch so rausgekommen.
Der absolute Wahnsinn und Erik ist gerade noch entkommen.
Ja. Und am nächsten Tag konnte es dann losgehen mit der eigentlichen Reise. Und die war wirklich, wirklich toll. Das hört man ja, hoffe ich und denke ich, auch in der Folge.
Ja, auf jeden Fall. Und die war auch ein bisschen abenteuerlich. Also Stichwort Machete. Vielleicht magst du da nochmal so ganz kurz reingehen in das Thema.
Ach, das war toll. Ich war mit Stefan Merk unterwegs. Das ist ein Deutscher, der seit Jahrzehnten jetzt schon vor Ort lebt und noch länger regelmäßig hinreist. Also dort auf die Yucatan-Halbinsel. Und was ihn dort immer wieder hinzieht und jetzt ihn hat auch bleiben lassen, ist seine Leidenschaft und auch seine Kompetenz zum Thema Maya-Geschichte. Er beschäftigt sich da nicht nur in der Literatur und in der Forschung, sondern geht ganz tief rein in die Forschung, aber vor allem eben auch ins Dickicht. Seine Spezialität ist, alte Maya-Stätten aufzuspüren. Und er hat da mittlerweile wirklich Ahnung. Er schaut dann auf Google Maps und auf alte Karten und so auf die Topografie gewisser Gebiete und hat dann schon auch so ein Verständnis, was so das Höhenprofil angeht und so, wo ist es wahrscheinlich, dass sie damals irgendwo gesiedelt haben, und hat Kraft seiner Geduld, seiner Ausdauer, seiner Neugierde, seiner Leidensfähigkeit mittlerweile über die Jahre wirklich hunderte Stätten entdeckt und erstmals dokumentiert. Stätten, die komplett überwuchert sind, die weder vom Helikopter aus noch von irgendwelchen Drohnen aus sichtbar sind, sondern die man nur finden kann, wenn man da wirklich reingeht. Und das macht er regelmäßig und oft und seit langer Zeit. Er ist selber kein Archäologe oder so, also er buddelt da jetzt nicht, macht keine Ausgrabung, sondern er dokumentiert, fotografiert und reicht das dann weiter an die archäologischen Institute des Landes und die, in Anführungszeichen, offiziellen Expertinnen und Experten, aber hat einen riesen Mehrwert geliefert für die Forschung. Nicht, weil er in die Tiefe geht pro Ruine und Städte, sondern weil er einer der wenigen ist, der dazu beiträgt, weil öffentliche Gelder gibt es dafür nicht, einen Überblick zu erhalten über die Siedlungsgeschichte und die Ausmaße und die Struktur. Also wo war viel, wo war wenig, wie waren die Zivilisationen damals in dieser Maya-Zeit, die sich ja über lange Zeit hinweg erstreckt hat, wie waren die organisiert und verteilt. Und er hat mich also mit Machete und Kompass mit ins Dickicht genommen, in der Hitze zwischen Ameisenhügeln und Termitenhügeln, und hat mir also eine solche Stätte gezeigt, tief verborgen im Dickicht. Das war ganz, ganz toll, wahnsinnig spannend, und wir haben uns dort also in dieser Umgebung über seine Arbeit, über seine Leidenschaft und eben über die Maya unterhalten.
Wahnsinnsgeschichte, also Wahnsinnslebensgeschichte, die er da mitgebracht hat, ne? Wahnsinniges Erbe, was er da weitergibt, aber auch für dich das Erlebnis, mit ihm zusammen vor Ort selbst unterwegs zu sein. Wahnsinnig cool. Und dann ging es ja auch noch weiter.
Und ich möchte sagen, an der Stelle auch unsere Kollegin Miriam, sie hat ihn aufgespürt in der Vorbereitung, deswegen auch einen ganz lieben Dank dafür. So jemand wie Stefan ist natürlich für uns, also für dich und mich, Jana, für diese Reportagefolgen der perfekte Kandidat. Er kann gut erzählen, er macht das mit Schmackes, mit ein bisschen kernigem Rock'n'Roll. Er hat eine echte Leidenschaft für ein wirklich spannendes Thema, spricht auch noch Deutsch, wunderbar. Dann ist die Barriere etwas geringer für unsere Hörenden, die da vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten haben, wenn es jetzt mit Dialekt oder so ins ganz geschwinde Englisch geht. Also ein riesiger Glücksfall. Ja, aber sorry, ich habe dich unterbrochen.
Glücksfall. Ja, genau. Und das ging ja dann für dich noch weiter in die Zenoten. Das ist ja auch so eine Faszination von mir. Ja. Was hast du denn da gemacht?
Wunderbar. Also diese Karsthöhlen oder Halbhöhlen, also ehemalige Höhlen normalerweise, die dann irgendwann in der Decke eingebrochen sind und jetzt eher so Sinkhole-mäßig dort sind. Also eigentlich Höhlenstrukturen, Stalaktiten, Stalagmiten, aber auch immer mit so ein bisschen Tageslicht. Je nachdem, wie tief man dann reinschwimmt und reintaucht, schwindet das auch irgendwann. Aber eine wunderschöne, endlos faszinierende Landschaftsform, die ich jetzt bei diesem Trip das zweite Mal erkunden konnte. Dieses Mal nicht unbedingt so tauchend und schnorchelnd, also nicht darauf angelegt, jetzt mehr oder weniger eine Tour in den Zenoten zu machen, die auf Distanz und auf vielfältige Umgebungen und verschiedene Höhlen ausgerichtet waren, sondern dieses Mal fokussiert auf einen Ort und dort aber besonders intensiv, denn ich war mit dem mexikanischen Rekordhalter im Freitauchen unterwegs, Roberto. Und der hat mir also eine Einführungssession gegeben ins Freitauchen, Apnoe-Tauchen, sprich runter in die Tiefe ohne Equipment, also ohne Sauerstoff auf dem Rücken, ohne irgendwas, sondern einfach nur ja mit Schwimmflossen, dass man ein bisschen schneller dort in die Tiefe kommt, aber ansonsten einfach nur abtauchend mit der eigenen Atemluft. Und das war unendlich beeindruckend und meditativ. Man taucht wirklich ab wie in eine, ja, gar nicht mal wie eine andere Welt, eher wie so eine Art Weltraumalternative. Schwerelos unten, wir haben es geschafft, bis 10 Meter Tiefe, haben dann dort auch verweilt und dann hört man nichts außer dieses, ganz leichte Gluckern des Wassers und man sieht, wie diese Sonnenstrahlen durch die eingestürzten Höhlendecken reinstoßen dort in die Tiefe, sich im Wasser spiegeln, alles in so ein goldenes Flimmern versetzen und verweilt dort und taucht dann irgendwann ganz langsam wieder auf. Wunderschön, also ganz, ganz toll und eine wunderschöne Verbindung aus Landschaft und eben auch Erfahrung und Technik, denn wie gesagt, es war mein erstes Mal im Freitauchen, auch eine unvergessliche Erfahrung.
Ja, also wenn du so erzählst und wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann zieht es mich auf jeden Fall auch direkt schon wieder Richtung Mexiko. Also das ist auf jeden Fall ein Erlebnis, das steht auch bei mir auf der Liste. Und vielleicht magst du noch mal kurz verraten, weil wir möchten ja unsere Hörenden auch so ein bisschen mitnehmen in diesen ganzen Entstehungsprozess, ne? Also wenn du jetzt da im Wasser, unter Wasser unterwegs bist, wie gehst du damit um, so eine Szene aufzunehmen und dann später in unsere Folge einzubauen?
Ja, gute Frage. In dem Fall tatsächlich ein bisschen schwieriger. Zum einen habe ich mich natürlich mit Roberto unterhalten und einfach über seine Expertise gesprochen, seine Erfahrungen im Freitauchen. Das haben wir dort vor Ort gemacht an der Zenote, hatten also auch tolle Naturgeräusche. Sind dann ins Wasser rein, hatten dann noch so eine, aufblasbare Boje mit dabei, an der wir uns dann da festgekrallt haben. Haben dann also im Wasser treibend auch noch ein bisschen gesprochen. Dann hat man nochmal schöne Planschgeräusche und eben auch wirklich die Möglichkeit, aus der Situation heraus in der Atmosphäre vor Ort auch über das zu sprechen, was man dort nicht nur sieht, sondern ja auch empfindet. Ja klar, aber dann geht es irgendwann in die Tiefe. Ich habe jetzt selber kein Unterwassermikrofon dabei gehabt. Hydrofon nennt man das ja dann im Zweifel. Aber Roberto wunderbarerweise eine GoPro hat dann also auch ein paar Videoaufnahmen gemacht. Und da gab es wunderschöne Blubbergeräusche, also diese Unterwassersounds, wenn man dann da so abtaucht.
Wunderschöne Blubbergeräusche.
Die tragen natürlich jetzt nicht unbedingt, um da jetzt in der Folge eine Minute lang diese Blubbergeräusche laufen zu lassen, gibt aber die Möglichkeit, die zur atmosphärischen, klanglichen Untermalung doch zu verwenden. Und in dem Fall haben wir es dann ja so gemacht, dass wir einfach auf der Tonspur nachträglich in einer im Studio aufgenommenen Moderation beschrieben haben. Ich habe versucht, das möglichst emotional, atmosphärisch zu beschreiben, detailliert vergleichsweise, so wie ich es wirklich auch empfunden und gesehen habe. Und das dann zu vertonen mit diesen Geräuschen von vor Ort und vielleicht auch noch einer kleinen atmosphärischen Musik, die ganz gut zu dieser Unterwasserhöhlenwelt passt, das war dann ganz hilfreich. Also eben dann auch was vor Ort mit am Start zu haben und dann hört man auch das Auftauchen wieder und klar, dann haben wir sofort wieder das eigentliche Aufnahmegerät gezückt, das Mikro und dann nochmal reflektiert. Und so ist dann, obwohl es unter Wasser eben dann doch schwieriger ist und Wasser sowieso auch schwierig ist, man will ja auch nichts fallen lassen. Ich hatte auch nur ein Aufnahmegerät mit, muss man vorsichtig sein. Also ist ja nicht die Leidenschaft oder Konzentration irgendwie mit einem durchgeht. Aber ist, denke ich, eine ganz schöne.
Das ist uns bisher aber auch noch nie passiert, ne? Also irgendwie.
Mir ist es einmal in einer anderen Szene fast passiert, in einer ganz anderen Folge für ein anderes Format. Da bin ich ins kalte Wasser gegangen. Das war so eine Art, ich will nicht sagen Wintertauchen, da klinge ich. Oder Winterbaden, da klinge ich härter, als ich wirklich war. Aber es war ein ganz, ganz kalter See und wir waren da mit einer Expertin unterwegs, die mir also beibringen sollte, wie man mit Atemtechnik, ich bin schon eher, muss ich sagen, Warmduscher, also auch in kaltes Wasser zumindest mal für 5 Minuten reingehen kann, verweilen kann und einfach ruhig bleibt, nicht hyperventiliert oder so und diese Kälte wirklich mit Würde und Haltung einigermaßen erträgt.
Mit Würde.
Und da war ich so fokussiert, ich habe da auch versucht, so beim Reingehen und Durchatmen noch weiter zu moderieren, dass ich also wirklich mein Aufnahmegerät, obwohl ich noch geredet habe, völlig vergessen habe. Und also es war schon so stückweise im Wasser, bis ich es dann in der letzten Sekunde realisiert habe. Naja. Von daher.
Aber es ist nichts weiter passiert.
Nee.
Gott sei Dank.
Und bei den Zenoten hatte ich mich vergleichsweise dann gut im Griff.
Toi, toi, toi für die Zukunft, für unsere Mikros in den Wasserszenen.
Denn das muss man ja auch sagen, die Zenoten, also Wassertemperatur, total angenehm, wunderschön. Also wer irgendwie mal nach Mexiko und vor allem nach Yucatan kommt, Zenoten sind unbedingt ein Muss.
Mhm. Gibt es denn auch Szenen, also jetzt sind wir mit dir in diese zwei wunderbaren Szenen schon eingetaucht, gibt es Szenen, die es gar nicht in die Folge geschafft haben am Ende?
Ja, das ist natürlich dann immer so die Schwierigkeit, man erlebt so viele schöne Dinge und trifft tolle Menschen, aber am Ende wird es oft eben doch auch einfach zu viel, zu lang oder überfordert die Leute auch einfach irgendwann. Und die Folge ist ja doch auch wieder relativ lang geworden für unsere Verhältnisse mit rund 1,5 Stunden. Dementsprechend
unsere Spezialität, oder?
Habe ich mich dann zum Beispiel schweren Herzens dafür entschieden, eine Passage rauszulassen, eine historische Hacienda, die ich besucht habe. Da habe ich mehr erfahren über das grüne Gold der Region dort, nämlich die Enigen Agave. Das ist eine Pflanze, aus der dort historisch und in Ausnahmefällen immer noch Seile unter anderem produziert wurden. Und das war vor längerer Zeit also ein riesiger Wirtschaftsfaktor für die ganze Yucatan-Halbinsel. Und immer noch sehr interessant, sich mit dieser Geschichte auch zu beschäftigen, weil da ganz, ganz viel mitschwingt. Also nicht nur die Geschichte, Ökologie, wirtschaftliche Entwicklung, aber zum Teil auch ehrlich gesagt Menschenrechte. Also die Arbeiterinnen und Arbeiter wurden damals unter doch durchaus sklavenähnlichen Zuständen, angestellt. Ich will es mal in Anführungszeichen so nennen. Und wahnsinnig spannend, hat es jetzt nicht mit reingeschafft, aber so ist es halt, liebe Leute. Ich will euch jetzt auch gar nicht zu neugierig machen, wie spannend das gewesen wäre. Es hat es halt nicht mit reingeschafft.
Gemein,
es tut mir leid.
Gemein.
Ja, aber es soll ja auch noch was geben für die Hörenden, was sie dann auch einmal noch komplett selbst entdecken können, thematisch und örtlich. Von daher,
absolut,
haben wir euch noch was übrig gelassen.
Ich wollte gerade sagen, das war jetzt der schöne Bogen, oder?
Ja, genau. Naja. Ja, also Mexiko, ganz, ganz toll. Yucatan-Halbinsel, riesiges Highlight und eben das Tor zu dieser Yucatan-Halbinsel, Cancun, wo Edelweiß ja direkt auch hinfliegt. Da kann man sich dann zum Beispiel einen Mietwagen schnappen und dann geht's los. So, genug von mir, Jana. Jetzt will ich von dir nochmal ein bisschen was hören. Kolumbien, du hast ja 2 Folgen gemacht, dekadenterweise. Du durftest dich also noch ein bisschen weiter ausbreiten. Du musstest nicht ganz so hart schneiden und zusammenstutzen wie ich. Deswegen erzähl mal, ich habe das ja so von unseren Gesprächen so ansatzweise mitbekommen, es war ein wilder Ritt, einmal mehr.
Ja, es war ein wilder Ritt, aber ich möchte gleich einhaken, denn also so im Kopf geplant hatte ich sogar, dass ich eventuell sogar mit 3 oder 4 Folgen da rausgehe. Also ich musste auf jeden Fall ordentlich zusammenschneiden und Szenen rausschmeißen. Mein Herz hat wieder geblutet.
Wir streiten uns. Wir haben immer so um die 8 Slots pro Staffel. Wir streiten uns hinter den Kulissen immer, wer die Sendezeit kriegt, weil wir dann beide uns sehr, sehr schwer tun, uns dann irgendwie kurz zu fassen und uns dann
auf
auch zu fokussieren.
Fall.
Naja, du hast in diesem Fall zumindest zwei Folgen bekommen, also jetzt nicht beschweren,
Jana. Ich habe zwei Folgen bekommen und ich habe ein Video bekommen. Das stimmt. Auch immer wieder ein absolutes Highlight. Also,
gibt es bei YouTube bei Edelweiß im Kanal, ne?
Genau, Fly Edelweiß, wenn ihr euch das mal ansehen möchtet. Also das war auf jeden Fall eins meiner Highlights, diese gesamte Reise. Ich war ja an verschiedenen Orten und ich bin wirklich genauso begeistert wie du von Mexiko. Ein absolutes Highlight für mich persönlich auch, überhaupt einfach mal nach Kolumbien reisen zu dürfen. Der absolute Wahnsinn. Ich war in Bogotá, was ja so ganz urban und super vielschichtig ist, und habe da verschiedene Leute getroffen. Dann war ich in Medellin, außerhalb der Stadt, in den Kaffeehügeln dort unterwegs und habe mir Kaffeeplantagen angeschaut und dort mit Menschen gesprochen, unter anderem auch mit dem Musiker Loco Escrito, der in der Schweiz ja vor allem auch ein bisschen bekannter ist, und zudem haben wir jetzt eine Bonusfolge auch veröffentlicht, also wenn ihr da nochmal reinhören möchtet, das ist dann quasi meine dritte Folge.
Aha, du Schlingel.
Genau.
Was gibt's in dieser Bonusfolge zu hören? Worum geht's da?
Das ist das Gesamtgespräch, was ich mit Loco vor Ort in Medellin geführt habe. Wir haben uns natürlich länger unterhalten. Ich konnte dann aber natürlich nur kleine Passagen aus dem Gesamtgespräch in die Folge mit aufnehmen.
In die eigentliche Reportage.
In die eigentliche Reportage, genau. Und deswegen haben wir dann beschlossen, für alle Fans und Menschen, die weiter interessiert sind an diesem Gespräch, denn das war noch sehr spannend, denn Loco ist tatsächlich in Medellin geboren und dann in der Schweiz aufgewachsen, und er schlägt also wirklich die perfekte Brücke zwischen diesen beiden sehr unterschiedlichen Welten. Und er hat von seiner Musik gesprochen und wie seine Musik sein Anker ist. Also wirklich ein sehr spannendes, schönes Gespräch, wie ich finde. Und das wollten wir euch nicht vorenthalten. Also,
aber ich hadere jetzt schon damit, jetzt zu realisieren, dass du drei Folgen bekommen hast und ich eine. Naja, wir werden mal sehen, wie es in der nächsten Staffel so läuft.
Hat er erst jetzt realisiert.
Ja, ja.
Genau. Ja, und dann war ich ja auch noch in Cartagena an der Karibikküste. Und da war es vor allem super heiß, da ging es um Musik und um die Küste, um die Mangroven, und da habe ich wirklich sehr, sehr, sehr intensive Begegnungen gehabt mit den Menschen vor Ort, die wirklich sehr spannende und bewegende Geschichten aus ihrem Leben dort berichtet haben. Also ja, eine wahnsinnig vielseitige, lange Reise, und ich bin sehr, sehr dankbar, die gemacht haben zu dürfen.
Aber ich weiß, dass es mitunter auch ein bisschen herausfordernd war, Organisatoren, obwohl du ja hier unsere Orga-Queen bist. Deswegen hast du ja auch drei Folgen bekommen. Du weißt schon, wie das hier alles läuft hinter den Kulissen. Aber vor Ort bist du dann, glaube ich, doch hier und da mal an deine Orga-Grenzen gekommen, oder?
Ja, ja. Also so eine 2-Wochen-Reise mit so vielen Stops und so vielen InterviewpartnerInnen und dem Kameramann, meinem Freund Camilo, der noch dabei war, und all das zu koordinieren. Und also natürlich haben wir vorher alles, soweit es irgendwie ging, abgesprochen, aber da ging es ja wirklich von Terminen, Orten, wo man sich treffen möchte, das alles zu vereinbaren, über Hotelbuchungen und alles Mögliche, wie kommen wir vor Ort von A nach B und wie kann das am besten alles laufen. In einem Land, wo ich halt auch noch nie gewesen bin. Da war natürlich der Vorteil, dass Camilo, der Kameramann, von dort kommt. Der ist in Bogotá geboren. Das war also ein purer Glücksfall. Das heißt, er hat da super viel unterstützt. Aber es war natürlich ein wilder Ritt. Also.
Ja, ja. Also ich erinnere mich nur, ich habe dir irgendwann mal in unserer Gruppe geschrieben, weil ich irgendwas von dir brauchte, irgendein Dokument oder so, und du hast nur zurückgeschrieben, ich kann jetzt gerade nicht, ich habe keine Zeit, ich muss eine Abuela finden.
Eine Abuela finden, sorry, Jana.
Das geht natürlich vor.
Ja, das ging absolut vor. Also das war der Tag, da hatten wir gerade ein längeres Gespräch gehabt, eine Aufzeichnung mit jemandem, wo dann die Sprachbarriere einfach auch ein bisschen zu groß war, und ich wusste, okay, also davon kann ich jetzt wahrscheinlich wirklich nur ganz kleine Teile verwenden in der Folge am Ende. Und dann hat sich so eine neue Tür aufgetan. Also erstmal kriegt man natürlich immer Panik, weil man denkt, man hat nicht genug für die Folge. Hinterher ist natürlich Quatsch, weil man hat immer genug am Ende. Aber
für mehrere Folgen. Für zwei oder sogar drei Folgen.
Er wird da niemals drüber hinwegkommen.
Nee,
auf jeden Fall habe ich Panik gekriegt kurz, und dann habe ich aber gedacht, ah, das ist jetzt die Tür, die sich öffnet. Jetzt kann ich noch mein Herzensthema mit reinnehmen. was mir wirklich am Herzen lag tatsächlich, nämlich die Position der starken Abuelas, der Großmütter in Kolumbien zu beschreiben. Welche Position haben sie, welche Position haben sie in der Familie? Wie sieht ihre Rolle aus? Wie ist das Leben? Und einfach diese starken Frauen ein bisschen zu porträtieren und mit in der Folge aufzunehmen, weil es einfach ja auch ein großer Teil der Kultur ist, war mir total wichtig. Und das hieß für uns, für Camilo und mich, wir müssen eine Abuela finden, die jetzt innerhalb von 24 Stunden bereit ist, ein Gespräch mit uns zu führen, und zwar vor Mikro und Kamera, bevor wir dann weiterfliegen an den nächsten Ort. Also haben wir wie bekloppt rumtelefoniert und versucht, eine Abuela ausfindig zu machen. Und es hat das tatsächlich am Ende auch
lustige Telefonate gewesen,
geklappt.
Irgendwelche random Leute anzurufen. Habt ihr irgendeine Abuela? Irgendeine alte Frau? Wir müssen irgendwie mit einer alten Frau sprechen. Sorry. Egal über was.
Ja, aber die muss auch cool sein ein bisschen was dazu erzählen können und dazu. Und genau.
Aber es war ja auch super. Ihr habt ja eine ganz tolle Person da gefunden, die da mich, erinnere mich noch so vage. Und auch schön, überhaupt dann nochmal die Sprache zu hören und
haben jemanden gefunden. Das war dann die Abuela des Fahrradguides, den wir dann am Tag zuvor kennengelernt hatten, Dugin. Wirklich eine ganz tolle Familie. Und der hat gesagt, meine Oma, die ist richtig cool und die ist verrückt und die macht alles mit. Und genau, und dann sind wir wirklich, wir haben, glaube ich, eine Stunde vorher, haben wir sie ausfindig machen können. Und sie hat gesagt, klar, kommt vorbei. Und dann sind wir wirklich eine halbe Stunde später da angerauscht mit dem Taxi an dem Tag, bevor wir weiter mussten, und haben dann da unsere Kamera aufgebaut und das Mikro, und dann ging es los, und die war wirklich cool und sehr lustig und konnte aber nur Spanisch. Deswegen, genau, man hört dann in der Folge auch Spanisch, was natürlich übersetzt wird, aber das war auf jeden Fall richtig, richtig super.
Ach, genau. Schön, ja, meine Güte. Schön, da nochmal mit dir zurückzudenken an all diese Abenteuer, die wir da so durchlebt haben.
Ja, auf jeden Fall.
In dieser dritten Staffel. Mhm. Und wir sind ja jetzt, während wir hier sprechen, und wir haben es ja auch schon ganz am Anfang verraten, wir sind natürlich schon wieder dabei, die nächste Staffel vorzubereiten.
Yes, genau. Also die vierte Staffel steht kurz bevor quasi. Mhm. Und am liebsten würde ich euch jetzt schon die ganzen spannenden Destinationen verraten, um die es dann in dieser Staffel gehen wird. Aber ich würde sagen, wir halten es noch geheim, Erik, oder?
Ich weiß nämlich noch, letztes Mal im Werkstattgespräch, wir haben einfach, glaube ich, schon alles verraten. Dieses Mal reißen wir uns ein bisschen zusammen.
Wir halten uns dran.
Ja. Wir verraten aber zumindest, wann es losgeht. Wann geht's denn los? Ich hoffe, du weißt es, ich nämlich nicht.
Ja, ich weiß es natürlich. Am 14.8. wird unser Trailer online gehen. Und kurz darauf, 21.8. geht es dann los mit der ersten Folge in dieser neuen Runde, Staffel 4.
Herrlich. Ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, ihr liebe Leute da draußen auch. Bleibt gerne dran, und dann hören wir uns also bald in Staffel 4 wieder.
Danke fürs Zuhören, fürs Mitreisen und aber auch für das Interesse an dem, was hier so hinter den Kulissen alles passiert.
Und wenn jetzt Fragen offen geblieben sind, meldet euch gern. Ihr könnt zum Beispiel ja immer bei Spotify kommentieren in den Folgen oder auch in der Apple Podcast App gerne eine Rezension hinterlassen und dort auch eine Frage hinterlassen oder bei Edelweiss auf Instagram kommentieren. Wir haben ja auch immer Stories und mitunter auch mal Posts zu diesen Folgen. Und dann werden wir gerne versuchen, in der nächsten Behind-the-Scenes-Folge auch eure Fragen zu beantworten. Und ansonsten sage ich bis bald bei den Edelweiss Travel Tales. Ciao.
Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.